Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer.
Wer es üppig mag, der wird in diesem Konzertprogramm glücklich werden. Simone Young führt das RSB durch Erich Wolfgang Korngolds cineastische Sinfonie in Fis-Dur und durch das wunderbare Violinkonzert von Antonín Dvořák. Christian Tetzlaff, der nun scheidende Artist in Residence der Konzertsaison 2025/26, hat sich dieses Werk zum Abschied gewünscht. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Muss es sein. Diese Folge wird unterstützt von der Berliner Morgenpost. Ist das nicht wunderschön, dieser Anfang von dem Violinkonzert? 5 Takte Orchester und schon ist das Soloinstrument da. Dieser erste Einstieg der Geige, der muss auch gleich sitzen. Mit Krafteinsatz in der Bogenführung. Das soll quasi gut durchblutet sein und sehr körperlich. Dieses Konzert, das ist kein Virtuosenteil, das ist symphonisch gedacht. Solist und Orchester sprechen miteinander. Johannes Brahms, der hat das vorher auch schon so gemacht in seinem Violinkonzert. Und das war so erfolgreich, dass der Verleger Fritz Simrock von Dvořák etwas ganz Ähnliches haben wollte. Slawisch angehaucht, romantisch und technisch anspruchsvoll. Simrock hat bekommen, was er gewollt hat. Dvořák hat da gerade ohnehin seine slawische Periode, wo er sich stark mit der Folklore seiner Heimat auseinandersetzt. Und was rauskommt, ist so schöne Musik und natürlich auch noch ganz schön schwer. Ich habe es vorher schon gesagt, das ist richtig was zum Schuften. Gewicht auf dem Bogen, große Linien, damit diese Musik trägt und atmet. Außerdem Doppelgriffe, viele Akkorde, wo man auch hinhört. Und vor allem, die Geige kriegt nichts geschenkt. Die muss sich richtig durchbeißen gegen das Orchester. Vermutlich ist es auch das, was Josef Joachim stört. Der deutsche Geiger Josef Joachim ist einer der führenden Solisten seiner Zeit. Und an genau ihn schickt Dvořák die erste Fassung, um sich beraten zu lassen. Und Joachim, das ist die große Anekdote zu diesem Violinkonzert, Joachim sagt Dvořák durch die wirklich ganz kleine Blume, er soll das Ganze doch einfach nochmal machen. Und Dvořák, der macht es tatsächlich nochmal. Das alles kostet Dvořák bis zur Uraufführung am 14. Oktober 1883 ganze 4 Jahre. Der erste Satz neigt sich dem Ende zu und wir erwarten jetzt bei einem Solokonzert schon irgendwie, dass die Geige nochmal zum Sprint ansetzt. Man rechnet mit einer Kadenz. Aber stattdessen kommt das hier. Eine der besten Stellen überhaupt. Kein Protz, kein Glitter, ganz intime Kammermusik. Und der große Gag, wir gleiten attacca, also ohne Unterbrechung, in den zweiten Satz. Das ist ein Lied ohne Worte. Ganz lange Melodielinien mit viel Atem und der darf auch bitte nicht abreißen, dieser Atem. Heißt für die Sologeige, die Bogenwechsel dürfen nicht zu hören sein. Das Thema dieses Adagio-Satzes wächst aus dem Orchestergewebe heraus. Es ist beinahe so, als würde die Geige nur plötzlich den Kopf anheben und ihre Stimme steigt auf über den Fluss der anderen. Dieser Satz ist das Herzstück des Konzerts und für mich gehört er mit zum schönsten des Repertoires. Alles fließt, alles ist ruhig und harmonisch. Und doch hat das Orchester immer noch sein ganz privates Eigenleben. Hören wir mal in den dritten Satz rein. Ganz schön hoch setzt die Geige ein, mit einem Furiant. Das ist ein böhmischer Volkstanz im Dreivierteltakt. Mit diesem treibenden Rhythmus heizen sich Solist und Orchester gegenseitig an. Wichtig vielleicht für die Orientierung, es gibt hier mehrere Abschnitte. Der Furiant vom Anfang, der kommt immer wieder wie ein Refrain, aber jedes Mal ein bisschen anders. Das ist ein Rondo-Prinzip. Und dazwischen gibt's dann Einschübe. Hier kann die Geige alles geben. Seid ihr bereit für noch einen absoluten Herzmoment? Eine Dumka bricht jetzt in die Tanzstimmung ein. Eine schwermütige Volksmelodie. Und sie verlangt dem Solisten oder der Solistin alles ab, was an Emotionen da ist. Wer das nicht fühlt, kann das nicht spielen. Zum Schluss baut sich ein wildes Finale auf. Ein stolzer und grandioser Abschluss. Und jetzt kommt ein Trailer für das nächste Werk. Wunderkind wird Komponist, sattelt um auf Filmmusik, gewinnt 2 Oscars, schreibt Musik für Abenteuerfilme und verwendet dann diese Filmmusik wieder in einer klassischen Komposition. Trailer Ende. Und schon sind wir bei Erich Wolfgang Korngolds Sinfonie in Fis-Dur, Opus 40. Ich liebe diese Sinfonie, weil sie wie ein Fabelwesen ist, wie eine Chimäre, ein Geschöpf aus ganz unterschiedlichen Bestandteilen. Sie steht einerseits in der Tradition der österreichischen Sinfonik à la Bruckner und Mahler, sie ist nach allen Regeln der Kunst komponiert und gleichzeitig reißt sie den Hörer mit in die Romantik der Mantel- und Degenfilme. Oder anders gesagt, Wiener Musikvereinssaal trifft Popcorn. Erster Satz. Etwas ruppig der Anfang in den Streichern und dann die Klarinette, so ganz lyrisch. Ist das jetzt noch tonal? Aber ja. Wenn es auch ein atonales Gefühl macht, liegt daran, dass hier viele leere Quarten und Quinten geschichtet sind. Stellt euch einen Dreiklang vor, in dem der mittlere Ton fehlt und schon klingt alles etwas unbestimmt. Nicht Dur, nicht Moll. Das kommt häufig in Korngolds Klangsprache vor. Das ist so eine Art rhythmische Keimzelle, aus der der ganze Satz entsteht. Dieser abgehackte, nervöse Charakter vom Anfang, der ist die treibende Kraft. Also wir haben eine Tonart, Fis-Dur, 6 Kreuze. Die Tonart Fis-Dur gehört symbolisch in die überirdische Sphäre, weil die vielen Kreuze, also die Erhöhungen, ihr einen besonders klaren, hellen, leuchtenden Charakter geben. ...1952 ist die Sinfonie in Fis-Dur fertig geworden. Davor hat Korngold ja eben in den 1940er Jahren in Hollywood Filmmusik gemacht. Und was ich jetzt total spannend finde, wenn man das so anhört, dann switcht man im Kopf gefühlt ständig durch irgendwelche Filmsequenzen. Man hört einfach, wie stark seine Tonsprache auch die Filmmusik lange nach ihm noch beeinflusst hat. Das hier ist für mich zum Beispiel ganz klar Raumschiff. Dieser erste Satz, der folgt im Wesentlichen einem klassischen Bauplan. Aber anhören tut er sich eigentlich wie die Musik zu einer dramatischen Handlung. Umso spannender, was Korngold jetzt im zweiten Satz macht. Von der Form her ist es ein Scherzo. Das ist so eine Art Tarantella, also ein schneller Drehtanz. Wieder ganz schön abgehackt. Diese Tarantella ist also der Rahmen. Und dazwischen wieder Film ab. Wunderbar instrumentiert, der ganz große, breite Klang. Jetzt aber zum eigentlichen Zentrum, dem dritten Satz. Das ist jetzt ein Adagio. Dunkel und träge fließt der Anfang dahin. Dieser Satz blickt zurück auf Korngolds Zeit in Hollywood. Zum Beispiel die Musik zum Film The Private Lives of Elizabeth and Essex geistert durch diesen Satz. Wir tauchen ein in die Welt von Bette Davis und Errol Flynn. Was ganz typisch ist, ist dieser heroische Gestus und die nach wie vor unverkennbar spätromantische Klangsprache. Das Finale ist wieder nach dem Rondo-Prinzip gebaut. Insgesamt aber wird hier dauerhaft gesteigert bis hin zum Ende. Diese Steigerung funktioniert, indem immer mehr musikalische Elemente dazukommen. Immer mehr Schichten, eine rhythmische Ebene, mehr Streicher, in den Bläsern gibt's Bewegung. Alles wird immer dichter und am Schluss steht ein Happy End. Was bleibt nach so einem Konzert, ist das Gefühl, großartig und sehr wertvoll unterhalten worden zu sein. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Konzertabend.